Herzlich willkommen bei 9to Geil, deinem Podcast rund um People, Passion und Potential. 9to Geil bietet dir inspirierende Einblicke und praktische Ansätze zur Transformation der Arbeitswelt sowie der Suche nach sinnstiftenden Karrierewegen. Dabei stehen die drei Kernwerte, der Mensch im Mittelpunkt, Leidenschaft als Treiber und Potenzialentfaltung immer im Fokus. Ich freue mich, wenn du uns auf diesem spannenden Weg begleitest, während wir gemeinsam die Welt der Arbeit neu gestalten und dir helfen, deine Potenziale zu entfesseln. Schön, dass du da bist! Einen wunderschönen guten Tag an dich da draußen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von 9to Geil. Woran denkst du, wenn du an den Begriff Unternehmenskultur denkst? Vielleicht denkst du da an die Unternehmenskultur, in der du unterwegs bist. Vielleicht fragst du dich aber auch, was ist Unternehmenskultur? Davon merke ich bei mir gar nichts. In beiden Fällen bist du bei der heutigen Folge goldrichtig. Denn in der heutigen Folge tauchen wir ganz tief in das Thema Arbeits- und Unternehmenskultur ein. Und wenn ich von wir spreche, dann ist das der perfekte Zeitpunkt, meine heutige Gästin vorzustellen. Ich darf heute die liebe Verena Rustemeier begrüßen. Verena führt gemeinsam mit ihrem Geschäftspartner Chris die SubU Consulting GmbH, mit der sie Unternehmen in ihrer individuellen Veränderungsreise begleiten. Und dazu gehört ganz oft auch das Thema Unternehmenskultur. Genau darüber spreche ich heute mit Verena, die uns ganz zu Beginn erstmal auf ihre eigene Veränderungsreise mitnimmt und uns den Moment beschreibt, an dem ihr klar war, das ist das, was ich beruflich machen will. Hier gehöre ich hin. Wir sprechen dann über das Thema Unternehmenskultur. Wir sprechen auch darüber, was Unternehmenskultur nicht ist. Wir sprechen darüber, was Arbeitskultur im Vergleich zu Unternehmenskultur ist. Und wir sprechen darüber, warum es keinen Sinn macht, Unternehmenskultur im stillen Kämmerlein zu entwickeln und es dann wie ein gestrickter Pullover auf alle Mitarbeitenden überzustülpen. Wir sprechen außerdem darüber, wie man Arbeits- oder Unternehmenskultur greif- sowie messbar machen kann. Und spätestens jetzt hast du sicherlich gemerkt, dass diese Folge wirklich extrem tollen Inhalt bereithält und deshalb möchte ich dich nicht weiter abhalten und sage viel Spaß bei der heutigen Folge mit Verena Rustemeier von SubU. Ja, herzlich willkommen, liebe Verena. Wir hätten fast vergessen, auf den Aufnahmeknopf zu drücken, weil wir schon mittendrin in unseren ganzen Themen waren. Wir waren schon mittendrin im Thema Studium, Selbstständigkeit, GmbH gründen. Und ja, wir haben es noch geschafft mit dem Aufnahmebutton. Und deshalb herzlich willkommen, liebe Verena. Schön, dass du da bist. Ich weiß jetzt schon ein bisschen von dir. Erzähl doch mal unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, wer du bist und was du so machst.
Ja, sehr gerne. Hallo Steffi und hallo an alle, die gerade zuhören. Ich freue mich mega, heute hier zu sein und habe mich super über deine Einladung gefreut. Und genau, ich bin Verena von SubU. Ich komme aus Essen, also mitten aus dem Ruhrpott und bin Organisationsentwicklerin, Coach für Transformationsthemen und inzwischen auch Co-Gründerin von der SubU Consulting GmbH. Das ist mit der GmbH-Gründung, du hattest es angesprochen, noch gar nicht so lange her. Und ein ganz spannender Schritt gerade und freue mich sehr, da Menschen, Organisationen, Teams einfach auf der Veränderungsreise, sag ich mal, zu begleiten.
Du hast gerade schon gesagt, deine Herzensthemen sind New Work, positive Psychologie, die Möglichkeit, jede Veränderung immer als Chance zu sehen. Und ich liebe diese Themen. Das ist wahrscheinlich nichts Neues für die Leute, die hier zuhören. Erzähl uns doch mal, wie du zu diesen Themen kamst oder wie diese Themen vielleicht auch zu dir gekommen sind.
Ja, sehr gerne. Also ich habe eine Konzernvergangenheit, das heißt, ich habe damals mit einer Ausbildung im Konzern in der Energiebranche bin ich gestartet ins berufliche Leben quasi und habe da auch damals mein duales Studium gemacht und bin quasi im Konzern aufgewachsen und habe da super viel gelernt und hatte immer so das Gefühl, das macht mir Spaß, was ich mache, aber so richtig, hundertprozentig richtig bin ich an der Stelle gerade nicht. Und der große Vorteil im Konzern ist ja, dass man auch intern sehr, sehr viel wechseln kann, um rauszufinden, was einem so liegt. Und ich habe dann irgendwann den Wechsel nach meinem Studium in den Innovationsbereich gewagt. Und das war so das erste Mal für mich, was kulturell ein total krasser Unterschied war, also raus aus dem, ich nenne es jetzt mal starren, aus der starren Kultur im Konzern rein in den Innovationsbereich, obwohl das immer noch Konzern war, war es komplett anders und am Anfang ein totaler Kulturschock. Und inzwischen bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich damit quasi den Startschuss gegeben habe für diese Themen. Und letztendlich so richtig angefangen mit den Themen rund um Veränderung war eigentlich eine persönliche Erfahrung, weil ich im Innovationsbereich damals das Angebot bekommen habe, ein Projekt in England zu machen. Und fand das super, dass mir das zugetraut wurde und bin mit Flugangst letztendlich habe ich zu tun. Und das ist natürlich auf der einen Seite dann, dass man sich total freut, dieses Projekt angeboten zu bekommen. Und auf der anderen Seite direkt so die totale Panik, weil ich dachte, wie soll ich denn da hinkommen, weil ich fliege ja nicht alleine. Ja. Und dann habe ich mich gefragt, was mache ich jetzt damit? Und dann habe ich damals ein Flugangstseminar gemacht und habe das quasi daran gekoppelt, zu sagen, wenn ich das mache und mich damit auseinandersetze, dann möchte ich auch zusagen, dieses Projekt zu machen. Und das war für mich so das erste Mal der Moment, als ich hinterher nach diesem Abschluss des Seminars im Flugzeug saß so und das erste Mal dann nach London auch alleine geflogen bin, wo ich so gemerkt habe, boah krass, man kann aktiv selber so viel bewirken und man muss sich irgendwie nur damit auseinandersetzen und auch was verändern wollen. Ja, und das hat mich selber so angefixt, dass ich dann irgendwann in ein konzernweites Transformationsprogramm gewechselt bin. Das nannte sich damals New Ways of Working, um quasi neue Arbeitsweisen im Konzern zu verankern. Und das war so nach dem Innovationsbereich dann der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, krass, hier bin ich echt richtig und ich liebe diese Themen und bin seitdem, und das ist jetzt fast seit 8 Jahren, genau in den Themen unterwegs und möchte das nicht mehr missen und freue mich jeden Tag aufs Neue, weil ich selber immer noch so viel dazulerne und selber aber auch so viel weitergeben kann und mache das einfach super gerne und das ist tatsächlich eins meiner Herzensthemen.
Das sieht man auch, denn ich sehe es ja, als du gerade gesagt hast, da bin ich in das konzernweite Transformationsprojekt New Ways of Working gewechselt und dann sind deine Augen ganz groß geworden und ganz strahlend. Das scheint genau das zu sein, was dir am Herzen liegt. 13 Jahre Konzern, das ist ja eine Weile und man erlebt ja auch, und das erleben wir alle, dass es ja auch mitunter eine Komfortzone ist. Nach 13 Jahren Konzern genießt man sehr viele Vorteile und es sind natürlich auch Nachteile und Sachen, die nicht so schön sind, die gibt's überall. Was hat dir den Impuls gegeben zu sagen, das, was ich da erreichen kann, möchte ich noch breiter in die Welt bringen und mache mich jetzt selbstständig?
Ja, sehr spannende Frage. Letztendlich habe ich das schon mehrere Jahre jetzt nebenberuflich gemacht. Also immer wieder, angefangen mit der Coaching-Ausbildung, die ich damals gemacht habe, habe ich quasi nebenberuflich schon Menschen und Teams gecoacht, Unternehmen dahingehend Impulse gegeben, was sie verändern können, und habe dann irgendwann gesagt, Mensch, im Konzern ist man ja nun mal ein kleines Licht und die Prozesse sind einfach sehr langsam und man braucht sehr viel Zeit und langen Atem, bis man selber das Gefühl hat, man kann dort etwas bewegen. Und das war eigentlich für mich so der Punkt zu sagen, kann ich das nicht eigentlich auch zum Beispiel für kleinere Unternehmen und kann ich das nicht vielleicht auch mit einer größeren Wirkung? Und das war so der Moment, wo ich dann überlegt habe, kann das nicht auch die Möglichkeit sein, das einfach größer zu machen? Und letztendlich ist dann aus dieser freiberuflichen Tätigkeit jetzt dann ja auch die GmbH geworden. Und das ist schon sehr cool, weil man natürlich so parallel anfangen konnte und dann einfach schauen, wie klappt das und kann man das nebenberuflich weiter ausbauen und größer machen. Und das ist eigentlich momentan so der aktuelle Standpunkt, zu schauen, wie läuft das und wie kann das größer werden? Kann das größer werden? Also es ist gerade eine ganz spannende Phase, das selber auszutesten.
Und sich auch teilweise in unbekannte Fahrwasser zu geben und zu schauen, was passiert, wenn wir diesen Weg gehen und die Dinge weiter auszubauen. Ihr seid mittlerweile zu dritt, hast du ja eben auch erzählt, als wir im Vorfeld ein bisschen gesprochen haben. Erzähl uns etwas mehr zu eurer Arbeit. Und vielleicht bleiben wir bei dem wunderschönen Bild, das du uns eben an die Hand gegeben hast. Du hattest Flugangst, du wolltest aber diese Veränderung angehen, hast aber gemerkt, die richtigen Instrumente habe ich vielleicht noch nicht an der Hand, um diese Flugangst zu überwinden. Wie lässt sich dieses Bild vielleicht auf eure Arbeit übertragen, um uns mal mitzunehmen in eure Welt bei SubView?
Ja, sehr gern. Das ist in der Tat ein ganz cooles Bild, was sich darauf auch übertragen lässt. Also Unsere, ich sag mal, unsere Vision, also was möchten wir eigentlich mit SAPU erreichen, ist, dass wir gesagt haben, wir möchten am Arbeitsplatz eine Umgebung schaffen, in der Menschen mental gesund arbeiten können, indem sie ihr volles Potenzial erreichen und entfalten können, auch indem sie sich ein Stück weit selbst verwirklichen können und vor allem auch unter all den Gesichtspunkten leistungsfähig sind. Das ist das, wofür wir losgehen. Das heißt, ganz viel zum Thema Arbeitskultur gestalten. Wie schafft man es, eine positive Arbeitskultur zu gestalten, um Mitarbeitende auch langfristig ans Unternehmen zu binden? Also es hat natürlich auch ganz, ganz viel mit Arbeitgeberattraktivität zu tun. Und das ist so das, wofür wir losgehen und wofür Menschen und Unternehmen vor allem auch auf uns zukommen. Also zu sagen, hey, wir haben erkannt, wir wollen hier was tun. Wo können wir denn eigentlich ansetzen? Und das sind ganz häufig neben strategischen und Visionsthemen, aber auch Themen auf Teamebene, also insbesondere zum Thema Zusammenarbeit. Also wie können wir im Team und in der Organisation die Zusammenarbeit stärken, fördern, optimieren und das natürlich auch unter den Gesichtspunkten nicht immer nur das Thema Leistung in den Vordergrund zu stellen, sondern letztendlich den Menschen und dazu sagen, wir wollen eine menschenzentrierte Arbeitskultur und wollen auf die Bedürfnisse der Mitarbeitenden schauen und ja, wir immer sagen, aus unserer Sicht ist das die Basis und dann kommt die Leistung von ganz alleine und das ist so das, wofür wir stehen und wofür wir dann letztendlich auch mit den Organisationen zusammenarbeiten.
Es ist ja auch oft so, muss man sagen, dass Unternehmenskultur, Arbeitskultur aus leistungstechnischen Gründen erstmal angegangen wird. Man will eine leistungsfähige Unternehmenskultur. Wie begegnet ihr solchen Annahmen, dass eine Kultur erstmal auf Leistung einzahlen muss und nicht auf den Menschen, um dann die Leistung von ganz alleine zu erhalten?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage, weil das womöglich die größte Hürde ist, mit der wir uns beschäftigen. Weil wir natürlich immer sagen, also wenn wir über Arbeitskultur sprechen, dann sind das ja die soften Themen, ne? Also wir sprechen ganz viel über, ja, über Teamfähigkeit, über Soft Skills, über das Miteinander, was natürlich auch immer erstmal nicht messbar ist. Mhm. Und natürlich, wenn wir mit diesen Themen um die Ecke kommen, dann gibt es Unternehmen, die haben das verstanden, die wissen das und es gibt ganz viele, die uns dann groß angucken und sagen, ja, aber das ist ja gerade nicht unser Thema, sondern wir wollen ja die Leistung fördern. Und letztendlich versuchen wir dann deutlich zu machen, dass wenn man sich um diese Themen kümmert, also dass man auch versucht, die Zusammenarbeit im Team zu fördern und zu schauen, dass die Mitarbeitenden sich wohlfühlen in dem, was sie tun, dass das zu einer höheren Zufriedenheit unter den Mitarbeitenden führt, dass das wiederum natürlich auch ganz viel mit Wertschätzung zu tun hat, also wie ist auch mein Umfeld, und das wiederum ganz viel auch mit Motivation und Engagement zu tun hat. Und wenn eine hohe Zufriedenheit da ist, eine hohe Motivation, dann habe ich ja auch Lust, was zu gestalten und zu leisten. Und das ist eigentlich so die Brücke, die wir ganz häufig tun. Und oftmals ist es so, wenn das nicht in vollem Umfang direkt erkannt wird, dass man oft mit so kleinen Impulsen erstmal startet, um nicht direkt das ganz große Rad zu drehen, also nicht direkt eine volle Transformationsreise, sondern erstmal sich so ein bisschen an das Thema ranzurobben und ja, dann einfach deutlich zu machen, dass das sehr stark miteinander zusammenhängt. Und inzwischen ist es so, dass uns natürlich auch viele Unternehmen kontaktieren, weil es einfach um das Thema Fachkräftemangel geht und weil einfach festgestellt wird, wir haben aus der Unternehmenssicht nicht mehr die Menge an Bewerbungen, die wir kriegen. Und die Bewerbungen, die wir kriegen, sind in der Qualität einfach geringer, als es noch vor ein paar Jahren war. Und die Frage häufig ist, wie schaffen wir es denn als Unternehmen, so attraktiv zu sein, auch für, also sowohl für BewerberInnen, aber auch für bereits vorhandene Mitarbeitende, dass wir einfach ein attraktives Unternehmen sind. Und da glauben wir, dass man noch so viele Benefits, so der klassische Obstkorb und Kicker und so weiter, das kann man alles machen. Aber wenn das Umfeld nicht stimmt und wenn keine Arbeitskultur da ist, die für Wertschätzung steht und für ein Miteinander, dann bringen einem auch diese Benefits nichts. Und ich glaube, es gibt immer mehr, die das verstehen, die das merken und natürlich auch erfreulicherweise immer mehr, die daran arbeiten wollen und die sagen, ja, wir haben das erkannt und wir wollen was tun und was ist denn die beste, ja, Vorangehensweise?
sehr spannende Mission, die ihr da verfolgt. Und ich erkenne das, was ich erlebt habe, in vielen Dingen, die du sagst, wieder. Ich würde gern einen kurzen Schritt zurückgehen. Wie definiert ihr denn Unternehmenskultur? Beziehungsweise würdet ihr sagen, da gibt es ein bestimmtes Skelett, was überall gleich ist und wird dann durch die individuellen Unternehmenswerte und das, was erarbeitet wird, befüllt?
Unternehmenskultur ist ganz spannend. Wir arbeiten eigentlich immer mit Unternehmenskultur und Arbeitskultur.
Mhm.
Und wenn wir von Unternehmenskultur sprechen, dann sagen wir, dass das eigentlich das gemeinsame Verständnis ist, also das kollektive Verständnis von Werten und der Art, wie man arbeitet. Und wir bewusst aber gerne mit dem Thema Arbeitskultur oder mit dem Begriff Arbeitskultur arbeiten, einfach aus dem Grund, weil Unternehmenskultur sich so groß anfühlt. Und je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, ne, also ich habe ja die Konzernvergangenheit, wenn ich da mit von Unternehmenskultur spreche, dann fühle ich mich als Mitarbeiterin ja wie so ein ganz kleines Zahnrad in so einer riesigen Organisation. Und dann habe ich immer so das Gefühl, Unternehmenskultur kann ich ja nicht beeinflussen. So ist ja das riesige System. Und deswegen arbeiten wir so gerne mit Arbeitskultur, weil Arbeitskultur ist einfach ein Teil der Unternehmenskultur, aber es ist eben mein direktes Umfeld. Und das direkte Umfeld, das kann jeder von uns beeinflussen. Und das ist so auch das, es ist ja immer einfach, sich so ein bisschen zurückzulehnen und zu sagen, ja, ich warte jetzt mal, bis sich das System um mich herum ändert. Sondern es ist ja viel cooler zu erkennen, dass ich aktiv daran teilhaben kann und dass ich aktiv etwas bewirken kann. Und natürlich kann ich nicht das Riesige verändern, aber ich kann in meinem kleinen Umfeld anfangen, ne? Und da sind wir bei so Themen wie Wertschätzung etc. Und jede kleine Insel von Arbeitskultur wiederum beeinflusst ja die Unternehmenskultur. Und das ist so das, was wir immer sagen. Und zu deiner Frage zu dem Skelett, also gibt's was, was bei allen gleich ist? Ich glaube, dass Unternehmenskultur sehr, sehr individuell ist und trotzdem, ja, fußt es letztendlich auf einem Fundament von Werten. Und ich glaube, sich Transparenz zu verschaffen über die Unternehmenswerte und was, ja, was dieses Unternehmen auch vereint und wofür man stehen möchte, ist sehr, sehr wichtig und elementar, sich damit aus Unternehmenssicht zu beschäftigen. Weil wenn das nicht der Fall ist, dann fehlt den Teams natürlich auch eine Richtung und den Führungskräften. Und es ist, glaube ich, auch total wichtig, sich in Bezug auf Kultur zu überlegen, passen meine eigenen Werte eigentlich zu der Unternehmenskultur und zu den Werten des Unternehmens. Und ja, das ist, glaube ich, das, was alle eint. Aber wie das ausgestaltet wird, ist total individuell.
Du hast was total Schönes gesagt, diese Inseln von Arbeitskultur, in denen das gelebt wird, wie man auch arbeiten möchte im besten Fall, was den Werten entspricht. Da fallen ja auch so Sachen wie Feedback drunter. Wie geben wir uns Feedback? Wie sagen wir uns, ne, was wir an unserer Arbeit schätzen oder was besser gemacht werden könnte? Demgegenüber steht aber was ich auch vor allem in Konzernen sehe, und zwar, dass so ein Kulturkonzept im stillen Kämmerlein von einer ausgewählten Riege von Menschen erarbeitet wird und dann kommt man aus diesem stillen Kämmerlein mit der großen Kulturpeitsche und sagt, und das, Leute, ist jetzt unsere Kultur. Und dann sagen alle, was zur Hölle soll das denn sein? Was kann man da besser machen, um wirklich mehr, ja, Betroffene zu Beteiligten zu machen, Partizipation zu gewährleisten?
Ja, das ist, ich glaube, es ist der Klassiker, den du gerade betrieben hast. Ist total schade, weil das einfach so häufig passiert. Und ich finde immer, rein von der Logik her, ist das total klar, dass das nicht funktionieren kann, weil man letztendlich ja allen sowas überstülpt und sagt, so, das wollen wir jetzt leben.
Ja.
Und irgendwie kein Mensch weiß, wo kommt das denn her und warum ist das so und wie wollen wir das denn überhaupt leben?
Weil ja, und dann hat es irgendwie noch so ein fancy Wording, weil man sich gedacht hat, so je fancier das Wording und je mehr Alliteration wir in unseren Werten haben, umso cooler. Und ja, darum geht's ja dann ja gar nicht.
Ja, total. Das stimmt total. Ich glaube, das, was du gesagt hast, ist eigentlich auch schon die Lösung. Also Menschen und Mitarbeitende zu Beteiligten zu machen, also sie daran partizipieren zu lassen und sie letztendlich in den Entstehungsprozess mit zu integrieren letztendlich, ne? Und da eben auch zu schauen, was ist denn den Mitarbeitenden wichtig? Was ist denn das, was sie brauchen für eine gute Arbeit? Was brauchen sie selber denn auch, um gut arbeiten zu können? Und sowas einfach auch mit einfließen zu lassen und das eben auch im Team besprechbar zu machen. Und eben nicht nur in den einzelnen Teams, sondern das dann wiederum natürlich auch auf der Organisationsebene. Und ich glaube, wenn man das schafft, Kommunikation ist da, glaube ich, der Schlüssel. Also Kommunikation, um Transparenz und Vertrauen zu schaffen und einfach auch Menschen einfach mal zu fragen, was sie denn brauchen, weil das passiert ja ganz häufig nicht, dass man einfach auch ja gehört wird und dass man auch das Gefühl hat, dass man da etwas Input reingeben kann, um eben nicht nur das fertige Ergebnis zu sehen. Und ich glaube, dass das einfach auch ein Prozess ist und dass es schön ist, ja, wenn man Menschen einfach beteiligt in dem und eben nicht nur eine ausgewählte Gruppe nimmt, meistens ja auch in der Hierarchie sehr hohe Personen, die zum Teil vielleicht dann auch gar nicht wissen, wie ist denn das operative Geschäft und was denkt denn der Mitarbeiter weiter unten, sondern da eben auch ein sehr diverses Team eben zu erstellen, um einfach verschiedene Perspektiven auch drin zu haben, ne?
Ja, und auch immer diesen Resonanzkörper, der aus verschiedenen Perspektiven das auch zurückspiegelt, so das verstehen wir nicht oder das kommt nicht so an, wie es rüberkommen soll, finde ich wirklich super spannend. An welchem Punkt kommt ihr denn als SubU in Unternehmen rein? Gibt es da schon eine Art Unternehmenskultur in der Regel und da heißt es, wir müssen das nochmal so ein bisschen schärfen oder nochmal neu andenken? Oder gibt es Unternehmen, die sagen, eigentlich haben wir erstmal so ein paar Jahre vor uns hingearbeitet und merken jetzt, so dieser soziale Kleber, dieser kulturelle Kleber fehlt?
Ich würde sagen, das ist ganz unterschiedlich. Also wir arbeiten sowohl mit Unternehmen, die sagen, bei uns ist das Klima total gut und wir haben ein total tolles Team und total tolle Leute, die super gerne miteinander arbeiten. Aber trotzdem haben wir an manchen Stellen das Gefühl, es könnte noch besser werden. Mhm. Also zum Beispiel, weil sie glauben, dass die Meetingkultur vielleicht nicht optimal ist oder dass man sich manchmal vielleicht einfach im Kreis dreht und effizienter sein könnte an manchen Stellen. Wo man einfach merkt, man hat viele kleine Stellschrauben, die sehr, sehr schnell Wirkung erzielen können. Das ist so das, was auf der einen Seite existiert. Es existieren aber auch die Unternehmen, die sagen, genau wie du sagst, wir merken plötzlich, vielleicht Mitarbeitende kündigen oder wir kriegen eben schwer neue Mitarbeitende. Wir haben sehr lange Zeiten, wenn Stellen vakant sind. Und wir brauchen einfach 4, 5, 6 Monate, um neue Stellen zu besetzen. Das war früher anders. Und wir wollen was machen, aber wir wissen nicht was. Also da zu wissen, es muss was passieren, aber noch gar nicht so genau konkret zu wissen, an welchen Stellen kann man denn drehen und an welchen Stellen kann man auch was bewirken. Das heißt, auch diese Unternehmen kommen auf uns zu. Und beides ist natürlich aus unserer Sicht total spannend, weil es eine ganz andere Art zu arbeiten ist.
Ja, auf jeden Fall.
Und macht beides total viel Spaß.
Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Kommen wir mal zum Thema Veränderung. Und ich habe auf eurer Homepage das Zitat aufgeschnappt, "The only constant in life is change." Und das ist absolut wahr. Wenn wir uns unsere Welt anschauen, hätte wahrscheinlich vor 3 Jahren keiner gedacht, oder sagen wir mal vor 4 Jahren, dass das Thema Homeoffice so wichtig wird für alle. Und der Spruch ist einfach so wahr wie nie. Was bedeutet das Thema ständige Umbruchsphasen, ständige Transformation für das Thema Unternehmenskultur? Bedeutet das, wir brauchen eine Unternehmenskultur, die super flexibel ist, die wir je nach was braucht es jetzt anpassen können? Oder sollte die Unternehmenskultur immer das robuste Konstrukt sein, was sich eigentlich selten ändert?
Ist auch eine sehr spannende Frage und ich denke, du hast es eigentlich schon hervorragend gesagt. Eigentlich ist es etwas, was kontinuierlich weiterlebt und sich weiterentwickelt. Und ich glaube, oder es ist so, dass Teile der Kultur immer konstant sind, weil sie vielleicht zum Beispiel auf den Werten fußt. Aber es gibt auch einen Teil, der sich ständig weiterentwickelt und wahrscheinlich auch weiterentwickeln muss. Weil, warum entwickelt sich das weiter? Weil wir einfach neue Anforderungen an den Arbeitsmarkt haben. Mhm. Und, aus Unternehmenssicht auch total wichtig ist, sich mit diesen Anforderungen zu beschäftigen. Und wir ja immer auch sagen, also Veränderung hat ja immer viel mit Ängsten auch zu tun. Ne? Du hast vorhin die Komfortzone angesprochen. Das ist auch so das, wenn ich an meine Flugangst denke. Man bewegt sich da ja ungern raus, weil man auch meistens nicht weiß, was kommt. Und das ist bei mir so, wenn ich mich ins Flugzeug setze, weiß ich nicht, wie der Flug wird. Und dann hoffe ich, dass der angenehm wird. Und letztendlich ist das, wenn wir uns mit Veränderungen im Unternehmen befassen, ist das genau das Gleiche, weil wir tun Dinge so, wie wir sie schon Jahre tun, das hat immer gut funktioniert und plötzlich kommt irgendwas und etwas verändert sich und man denkt sich dann, ja, aber ich weiß ja gar nicht, warum müssen wir das denn jetzt tun, hat ja bis jetzt auch gut funktioniert und letztendlich ist, glaube ich, der größte Punkt das Thema Digitalisierung, also dadurch, dass alles digitaler wird, dass neue Technologien kommen, ne? Also wir sprechen von künstlicher Intelligenz, von Automatisierung, von Robotik und all das führt ja dazu, dass wir eigentlich nicht daran vorbeikommen, uns damit auseinanderzusetzen. Und was ich immer spannend finde, ist, es gibt super viele Chancen, die das mit sich bringt, aber es gibt natürlich auch super viele Herausforderungen, ne? Also natürlich sind Arbeitsplätze davon betroffen, wenn alles automatischer wird und wir automatisieren können. Und dann verändern sich vielleicht auch Berufsbilder. Und dass diese Menschen dann Sorge haben, die davon betroffen sind, das ist ja total logisch. Aber was ich aus Unternehmenssicht tun kann, ich kann mich einfach frühzeitig mit beiden Seiten, also sprich mit den Chancen und mit den Herausforderungen beschäftigen und einfach frühzeitig, ja, ich sag mal vorsorglich, da schon Dinge tun, um die Chancen auf der einen Seite bestmöglich nutzen zu können und auf der anderen Seite frühzeitig mit den Herausforderungen als Unternehmen umgehen kann, damit die im besten Fall gar nicht zur Herausforderung werden oder dass wir einfach frühzeitig Lösungen dafür haben. Und deswegen ist es so gut, sich permanent damit zu beschäftigen. Und das hat natürlich dann auch eine Auswirkung auf die Kultur.
Das ist so gut, dass du das sagst, weil während du angefangen hast, von Digitalisierung zu erzählen, habe ich an meine Zeit in der Unternehmensberatung gedacht, wo wir HR-Systeme implementiert haben. Und erster Schritt in diesem Projekt, in dem meistens auch das Thema Change Management mitgedacht wurde, war eine Change Impact Analyse. Was macht es mit den Menschen, die das System entweder zum Schluss verwenden oder die damit arbeiten, als HRler zum Beispiel? Und eins, was immer kam, ist natürlich diese Angst, gerade wenn man jahrelang mit physischen Papierakten gearbeitet hat, dass man, wenn man vielleicht Mitte 50 ist, ich denke da gerade an ein sehr konkretes Beispiel, deswegen ist auch die Alterszahl gerade so konkret, dass man Angst hat, da nicht mehr mitzukommen. In dem Moment, wo das artikuliert ist, wo das, ne, offen gesagt ist, ist die betroffene Person auch nicht mehr alleine damit. Und man kann auch dann was tun, zu sagen, hey, wie sieht denn unser Way of Work zukünftig aus? Wie wollen wir unsere Mitarbeitenden befähigen, dass sie diese Ängste, dass diese Sorgen nicht zu konkreten Herausforderungen werden, die unüberwindbar scheinen? Und deswegen finde ich es so wichtig, auch zu sagen, dass Arbeits- oder Unternehmenskulturen nicht was ist, was wir uns einmal auf die Webseite schreiben und sagen, das sind unsere Werte, nach denen wir arbeiten, sondern dass es ja eigentlich überall mit drin steckt. Oder wie siehst
ja,
du das?
Total. Ja, und ich finde, das Schlimmste, was eigentlich passieren kann, ist, dass man irgendwo Werte auf die Website schreibt und eigentlich niemand erkennt, dass man was damit tut im Arbeitsalltag. Und ich finde das so schön. Wir haben letztens mit einem Unternehmen zusammengearbeitet, die gesagt haben, wir haben Unternehmens- und Teamwerte und wir würden die gerne mal uns wieder anschauen, weil die sind jetzt schon 3 Jahre alt und würden die gerne schauen, ob die noch passen. Und das fand ich einen ganz spannenden Prozess, weil vieles davon passte noch, aber es wurden eben auch Sachen rausgeschmissen und neue hinzugefügt. Und die Frage, die dann anschließend kam, war, was können wir denn eigentlich im Arbeitsalltag tun, um die Werte mehr zu integrieren? Und das fand ich spannend, weil das konnte natürlich im Workshop auch erarbeitet werden. Und die haben dann einfach überlegt, beispielsweise das Thema Werte in einen regelmäßigen Termin mit zu integrieren und einfach zu sagen, wie seht ihr das? Was glaubt ihr, wie wir das leben? Und können wir da noch irgendwas machen? Gibt es da noch Ideen? Oder gibt es auch Ideen, wie man das vielleicht ganz anders machen kann? Und alleine das besprechbar zu machen und zu kommunizieren, ist, glaube ich, das totale A und O. Und das, was du gesagt hast, finde ich total wertvoll. Es gibt immer irgendwo Ängste und Sorgen. Und genauso wie wenn man Sorge hat, dass man mit Mitte 50 mit einem Tool nicht mehr zurechtkommt. Ich finde, das wird total entkräftet in dem Moment, wo das jemand artikulieren kann. Und es gibt immer noch eine zweite Person, die Sorge auch hat. Und das einfach, ja, da eine Plattform zu geben, um das auch besprechen zu können, ist, glaube ich, das A und O, um dann auch damit umgehen zu können. Weil das Schlimmste ist, glaube ich, wenn Menschen mit ihren Sorgen nirgendwo hin können. Und deswegen ist, glaube ich, Kommunikation in jeder Hinsicht und in jeder Phase des Veränderungsprozesses so wichtig.
Gerade bei den ganzen Transformationsprojekten auch sich immer die Frage zu stellen, was macht es mit unserer Kultur, wenn wir plötzlich beginnen, einen Mitarbeiterabbau zu fahren. Auch das rüttelt ja unwiderruflich an der Kultur und macht was damit. Und ich glaube, da braucht es immer wieder einen Abgleich. Wie geht's unseren Menschen in dieser Kultur, die wir gebaut haben?
Manchmal hilft es auch einfach nur mal, eine Plattform zu schaffen, wo Menschen auch einfach mal sagen können, was sie nicht gut finden. Also wo sie, also einfach ja auch mal Zeit zu jammern zu geben und einzuräumen und zu sagen, das, was jetzt eingeführt wurde, das finde ich einfach nicht gut. Und ich fand das vorher besser. Und ich finde es wichtig, dass man einfach auch sagt, es muss nicht immer alles gut gefunden werden. Denn Feedback lebt ja vor allem auch davon, dass es auch mal konstruktiv ist und dass man auch mal sagen kann, das gefällt mir aus den und den Gründen nicht oder der Prozess gefällt mir nicht und ich würde mir wünschen, das passiert anders. Und ich glaube, das ist ganz oft ja leider nicht Alltag, sondern dass man dann immer sagt, ja, man darf sich äußern, wenn es positiv ist, aber kritisch darf man eben nichts sagen. Und eigentlich steckt da so viel Potenzial drin, gerade auch für die Kultur, weil wenn man das Gefühl hat, dass man das auch offen sagen kann, dann hat man ja auch das Gefühl einer vertrauensvollen Atmosphäre und das ist, finde ich, so wichtig.
Mir ist gerade noch eine Frage eingefallen und da geht es so ein bisschen um das Thema, du hast gerade eben gesagt, es kommen Unternehmen zu euch, die sagen, hey, wir haben Arbeitskräftemangel, wir müssen so fallen, dass wir attraktiv sind. Und ich hatte das letztens im erweiterten Bekanntenkreis auch eine Unterhaltung über solche Themen und da hat sich die Bekannte auf eine Stelle beworben, in der angepriesen war, flexibles Arbeiten, Homeoffice. Und sie, das brauchte sie eben. Und dann hat sie sich da beworben und im Erstgespräch hieß es dann, na ja, also so ganz so ist es eigentlich nicht gewünscht. Und das sind ja so false friends der Unternehmenskultur. Man brüstet sich mit was, weil man sagt, hey, die Gen Z, die will flexibel arbeiten. Wir brauchen das unbedingt, damit wir Leute anlocken. Und dann ist es irgendwie ja so ein trojanisches Pferd. Wie begegnet ihr Unternehmen, die Unternehmenskultur so ein bisschen als Mittel zum Zweck sehen, attraktiv für ArbeitnehmerInnen zu sein und dann doch nicht zu liefern, was sie versprechen an der Stelle?
Also letztendlich passiert ja oft Folgendes. Die Menschen entscheiden sich im Bewerbungsprozess für dieses Unternehmen. Und ich meine, in dem Fall, den du jetzt angesprochen hast, hat man es ja im besten Fall noch im Bewerbungsgespräch gemacht, ne? Und hat sich noch nicht für den Job entschieden. Dann ist ja noch nicht, also ist ja noch alles gut und man kann sich noch bewusst entscheiden. Manchmal, und das ist ja wahrscheinlich auch das, was du meintest, ist es ja oft so, dass man das auch erst merkt, wenn man dann schon da ist. Ne? Mhm. Und irgendwie denkt, jetzt habe ich mich dafür entschieden und jetzt wurde mir einiges versprochen und eigentlich ist es in der Praxis gar nicht so und wird gar nicht so gelebt. Und häufig führt das einfach dazu, dass Menschen einfach auch die Probezeit nutzen, um wieder zu gehen und einfach auch wieder zu kündigen und zu sagen, das ist vielleicht auch doch nicht der richtige Arbeitgeber. Oder sie sind dann vielleicht ein Jahr da und merken dann, ach nee, ist vielleicht doch nicht das Richtige. Und das sind, glaube ich, auch so die Momente, was ein Signal für Unternehmen sein kann, wo man merkt, hey, wir haben Menschen, die einfach auch nicht lange bei uns sind. Und woran kann das liegen? Und da auch drauf aufmerksam zu machen. Und wenn wir sowas mitbekommen, und ich glaube, dass das Thema Authentizität ist einfach das, was ja was durch alles, was sich durch den gesamten Prozess zieht, so authentisch zu sein und das auch mit an die Hand zu geben und zu sagen, ja, schmückt euch nicht mit etwas, was ihr nicht seid, weil das fällt halt auf, ne? Früher oder später fällt das auf und dann schreibt doch lieber das rein, wofür ihr auch steht. Und wenn es kein Homeoffice gibt, dann gibt es keins. Vielleicht mag es da Gründe für geben. Vielleicht ist es auch einfach nur, und das muss man einfach sich dann im Einzelfall angucken, warum Homeoffice nicht gewünscht ist oder was es da für, ja, ich sag mal, für Leitplanken gibt. Weil es ja natürlich auch jetzt nicht die Lösung für alles ist, sondern man kann ja auch als Unternehmen andere coole Benefits haben und sagen, bei uns ist das und das und das und es zählt das und das. Und ich kenne auch Unternehmen, wo die Mitarbeitenden so happy sind, dass sie gerade sich entscheiden, jeden Tag ins Büro zu gehen, weil es da einfach cool ist. Ich glaube einfach, das ist nicht mehr die Regel, gerade wenn man einfach sich für einen Job entscheidet, der vielleicht auch nicht um die Ecke ist. Aber wenn man diese False Friends mit einbaut, dann ja, muss man, glaube ich, in Kauf nehmen, dass das nicht von Langfristigkeit gekrönt ist. Und ja, im besten Fall merkt man es vorher oder man merkt es eben dann ja in der Arbeit mit uns auch und wir das einfach dann ja versuchen zu spiegeln und zu sagen, passt das zu euren Werten? Ist das das, was ihr auch darstellen wollt?
Man muss den Menschen ja auch eine Chance geben auf einen ehrlichen Abgleich. Also ich vergleiche es immer so ein bisschen mit Dating. Wenn ich jetzt jemandem erzähle, ich bin voll die Partymaus und bin irgendwie jeden Freitag bis nachts um 6 auf dem Dancefloor, obwohl ich eigentlich ja lieber auf der Couch liege und Netflix binge, vermittle ich ja ein falsches Bild von mir, auf das sich die Person vielleicht einlässt und ist dann nachher enttäuscht. Die Frau liegt ja die ganze Zeit auf der Couch und guckt Netflix. Und das ist das, was passiert, wenn jemand in ein Unternehmen kommt, für das er oder sie sich entschieden hat und merkt dann so, ey, von wertschätzendem Feedback habe ich jetzt hier noch nichts gehört. Ich bin jetzt seit 1,5 Jahren da und immer, wenn ich nach Feedback gefragt habe, kam ja, alles in Ordnung. Weiter geht's.
Ja, das stimmt. Meine Lieblingsaussage, die habe ich auch mal erlebt in der Vergangenheit bei der Frage nach Feedback war, also ich habe nichts Negatives gehört. Fand ich
ja,
auch.
Oder
schön.
Ist ja auch so ein bisschen so, nicht gemeckert ist gelobt genug. So, da hast du weder
genau.
Gutes noch negatives Feedback, ist gar nichts, gar nichts zum Entwickeln, nichts zu weiter ausbauen, nichts.
Ja, das stimmt.
Ich habe nichts Negatives gehört. Das ist ja sogar noch eine passive Aussage irgendwie, ne?
Genau. Ich habe mich zwar auch nicht erkundigt, aber mir kam nichts.
Ich habe mir auch keine eigenen Gedanken gemacht, aber ja, ich habe nichts Negatives gehört. Ach, ja, schön. Klassiker.
Ja, das fand ich auch gut.
Du hast jetzt gerade schon mal so ein paar Sachen angesprochen, das Thema Turnover, wie lange halten wir unsere Mitarbeitenden? Was sind so andere Messwerte, mit denen man Unternehmenskultur mess- und greifbar machen kann? Weil das ist ja immer so ein bisschen, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wenn es dann darum geht, sich für ein solches Projekt zu entscheiden, ist immer so die Angst da, wir können es ja nicht messbar machen. Ich habe ganz lange auch Change-Projekte gemacht und dann, ja, warum brauchen wir Change-Management? Wie machen wir das denn messbar? Wie wissen wir denn am Ende, ob das erfolgreich war, was wir da gemacht haben? Ist natürlich bei einem Effizienzprogramm, wo es heißt, wir müssen x Leute umplatzieren oder rausplatzieren, einfacher, wenn man sagen kann, haben wir erreicht oder nicht. Wie macht man genau solche Vorhaben im Kulturbereich greifbar?
Ja, das ist in der Tat oft gar nicht so leicht zu beantworten, weil Kultur ja auch relativ abstrakt ist. Es ist nicht anfassbar und man hat irgendwie, ja, ich sag mal, keine klaren Messzahlen, wo man jetzt sagen kann, da liegen jetzt x Euro hinter und dann kann ich sagen, das hat das und das jetzt bewirkt. Was wir ganz häufig tun und was auch total gut funktioniert, ist zum Beispiel mit Mitarbeiterzufriedenheit zu arbeiten und da zum Beispiel auch Umfragen zu machen. Und jetzt meine ich gar nicht diese groß aufgesetzten unternehmensweiten Umfragen, das kann man machen, aber was man natürlich auch machen kann, man kann das auch auf Teamebene machen. Das heißt, ich kann mir auch als Team überlegen, wenn wir mal nochmal an das Thema Arbeitskultur denken, also mein direktes Umfeld und im Kleinen erstmal starten, zu gucken, was ist uns denn als Team wichtig und wie wollen wir das auch vorantreiben und wie wollen wir das auch messen. Und dann kann durchaus passieren, dass man sagt oder man stellt 3 Fragen, die werden regelmäßig beantwortet. Ich hatte das in der Vergangenheit auch schon mal in einem Team. Die haben das so als Routine eingebaut, jeden Freitag zum Wochenabschluss quasi, bevor ich ins Wochenende gehe, beantworte ich noch meine 3 Fragen und das ist dann anonym. Und so kann man natürlich im Zeitverlauf auch feststellen, wie sich Zufriedenheit entwickelt. Und das kann man auf Mitarbeiterebene machen. Das kann man aber auch mit Kundenzufriedenheit zum Beispiel machen. Also auch zu schauen, wie zufrieden sind denn Kunden, weil das meistens auch ein starker Zusammenhang mit der Kultur ist. Denn wenn intern viel funktioniert, wenn intern eine gute Atmosphäre ist, hat das oft auch eine Auswirkung nach außen. Und dann hat das oft auch damit zu tun, bleiben wir mal bei dem Thema Wertschätzung. Wenn das intern gelebt wird, dann gebe ich das ganz oft auch nach außen, weil es sich für einen schon, ja, ich sag mal, normal anfühlt, diesen Umgang zu leben. Und dann ist es ganz oft auch, dass es eine Wirkung auf den Kunden und nach extern hat. Und genauso kann man beispielsweise auch Werte messbar machen, ne? Also so die Frage, wie sehr leben wir das denn schon? Oder wo wollen wir denn vielleicht auch mal hin als Unternehmen, um dann zu schauen, wo stehen wir denn heute und zu sagen, okay, wir fragen das in 3 Monaten nochmal ab. Also auch immer letztendlich Vergleichswerte zu schaffen über einen gewissen Zeitraum einfach, dass man sieht, und das geht bei Mitarbeiterzufriedenheit halt auch recht zügig. Und schön ist natürlich, wenn man merkt, dass man kleine Sachen verändert und das dann erkennt, zu dem Zeitpunkt haben wir was eingeführt oder haben wir was anders gemacht und plötzlich sieht man, dass sich die Zufriedenheit in den Teams auch verändert. Das funktioniert recht zügig und ist aus meiner Sicht durchaus messbar.
Sehr schön. Ich hoffe, es haben sich jetzt viele Notizen gemacht, um das ja in ihren eigenen Unternehmen oder bei sich selber nochmal ja besser greifen und messbar machen zu können. Mir ist gerade noch eine Frage eingefallen zum Thema Kulturgestaltung. Und egal, in welchen Prozess man reinschaut, das Thema Loslassen ist ja doch immer ein großes Thema, egal was man in seinem Leben irgendwie macht. Das Loslassen fällt fast schwerer, als was Neues dazuzuholen. Und mir fällt da konkret eine Situation ein, die ich hatte nach meinem Studium. Damals bin ich in der Luxushotellerie eingestiegen und da gab es wirklich so ganz strikte Grooming-Standards, die unter anderem beinhaltet haben, mindestens 5 bis 6 Zentimeter Absätze für Frauen, weil das ist Teil unserer Chic-Kultur, unserer Außendarstellung, wer wir sind. Wir sind die Ladies und Gentlemen. Und irgendwann war das nicht mehr so, weil man gesagt hat, naja, ist nicht wirklich attraktiv, jedem aufzuzwingen, mit so High Heels rumzulaufen. Ich fand es auch ganz schrecklich, weil ich nicht so der Typ dafür bin. Wie begleitet ihr denn Unternehmen dabei, auch zu erkennen, wann es Zeit ist, bestimmte Artefakte auch loszulassen, weil eigentlich das gar nicht mehr wirklich zum großen Ganzen beiträgt und es auch Zeit ist, das loszulassen im Sinne der Modernität?
Also ein gutes Beispiel ist ja, es ist inzwischen gar nicht mehr so verbreitet, aber gibt es noch zum Beispiel die Krawatte oder auch, ne, das, also ich sag mal, also bei Männern ist es die Krawatte, bei Frauen das Kostüm, was ja in ganz vielen Unternehmen mal gängige Praxis war, inzwischen sich verändert hat. Inzwischen haben wir das oft mit der Du-Kultur, also so weg vom Sie hin zum Du. Und meistens ist es so, dass es irgendeinen Impuls gibt, dadurch, dass irgendein Mensch ins Unternehmen kommt, der das mit reinbringt. Und ich hatte letztens.
Ja, der so ein Disruptor ist, der im Hoodie
Genau.
zur Arbeit kommt, obwohl alle im Anzug da sind.
Ja, genau. Und meistens gibt es irgendeinen Punkt, und so ist es auch vor kurzem gewesen in einem Unternehmen, wo ich unterwegs war, wo ja eine Person neu in den Vorstand kam, die das total gewohnt war, zu duzen und auch selber das Du anzubieten. Und das war in einem recht ja traditionellen Unternehmen, wo Du überhaupt nicht verbreitet ist. Irgendwann habe ich verstanden, dass das für die Mitarbeitenden totales Thema war und habe dann einfach auch versucht, ja herauszufinden, was denn das Thema ist. Also auch wieder viel Kommunikation. Also ich glaube, Kommunikation ist einfach immer der Schlüssel, der sich so durchzieht. Also Dinge auch besprechbar zu machen und zu verstehen. Was ist denn eigentlich der Wert hinter diesem Sie? Und in dieser speziellen Situation war das so, dass mit dem Sie einfach sehr viel ja, Distanz noch verbunden wird. Ne? Also ich mache mich nicht so verletzbar oder verletzlich. Ich wahre Distanz. Ich habe die Möglichkeit, immer noch mich auf Sie zurückzuziehen, weil wir sind ja nicht so vertraut miteinander. Und wenn mal was im Arbeitsalltag nicht gut läuft, dann kann ich mich immer noch auf dieses Sie zurückziehen. Und es ist ja, ich nenne mal oder sag mal, das ist ja so ein bisschen vergleichbar mit Anzügen, weil es ja eine gewisse Fassade aufrechterhält. Also ich lasse es nicht so nah an mich ran. Ich mache das nicht so authentisch. Ich mache das nicht so persönlich, sondern ich habe etwas, hinter dem ich mich im Zweifel verstecken kann. Und ich glaube, das ist ganz, ganz häufig der Fall. Und dann einfach damit zu arbeiten, das auch deutlich zu machen und ja, zu erarbeiten und gemeinsam, also Mitarbeitende und Führungskräfte wieder eigentlich zu Beteiligten zu machen und mit ihnen zu erarbeiten, was steckt denn eigentlich hinter diesem Sie? Und das Sie steht jetzt, ne, für alles, was, ich nenne es mal, was alt bewährt ist. Also was steht dahinter und warum brauchen wir das? Oder warum brauchen wir das auch nicht mehr? Warum kann das vielleicht auch nicht mehr zeitgemäß sein? Oder passt das noch zu den Werten, die wir, ja, für die wir stehen? Oder passt das noch zu der Strategie? Ne? Wenn, du hast vorhin die Gen Z angesprochen, wenn die Strategie des Unternehmens ist, dass wir diese Menschen in unser Unternehmen kriegen wollen, weil wir merken, hey, demografischer Wandel und wir wollen verschiedene Generationen in den Teams haben, weil verschiedene Sichten und Diversität und so weiter und so fort. Wenn wir diese Menschen ansprechen wollen, dann müssen wir natürlich auch hinhören, was könnte denn vielleicht die auch davon abhalten, bei uns im Unternehmen zu arbeiten. Und dann können das natürlich auch so, ich nenne sie jetzt einfach mal starre Gegebenheiten durchaus sein und das dann einfach auch bewusst zu hinterfragen. Und ich glaube, das gilt letztlich für alles. Das gilt auch für Prozesse, die wir schon ewig tun, ob wir die nicht effizienter machen können, ob es nicht neue Tools gibt, die das Arbeiten auch einfach einfacher machen.
Und das Du- und Sie-Thema klingt so völlig plausibel und einfach, aber ich sehe das auch ganz oft in irgendwelchen Bewerbungsverfahren und Prozessen. Da ist die Stellenausschreibung, wird man geduzt, dann kriegt dann eine Nachricht vom ersten Interviewer, der schreibt, sehr geehrte Frau Balloff, wir möchten Sie einladen. Dann gibt's dann diesen awkward Moment im Gespräch, sind wir jetzt per Sie, sind wir per Du, bis einer dann das Du anbietet oder auch vielleicht auch nicht. Und das ist natürlich dann nicht stringent, weil es nicht dieses einheitliche und End-to-End-Verständnis davon gibt, wie machen wir das denn jetzt? Und deshalb ist Du und Sie gar nicht so einfach, wie man vielleicht meinen möge.
Ja, das stimmt. Und ich tatsächlich ist es so, einfach finde ich es auch gar nicht. Wir sind tatsächlich immer so unterwegs, dass wir per se versuchen, einfach zu duzen und das einfach auch machen, was natürlich manchmal auch zu, naja, ich sag mal, zu Situationen führt, wo wir damit auffallen. Wenn ich jetzt weiß, ich schreibe jemandem, und ich bin sicher, das ist ein traditionelleres Unternehmen, dann wähle ich manchmal auch die Zwischenlösung und sieze erst und schreibe aber unten drunter viele Grüße Verena und denk dann, okay, du hast immer noch die Wahl als Empfänger oder Empfängerin zu überlegen, schreibe ich jetzt zurück Hallo Verena oder Hallo Frau Rustemeier, und dann ist es aber meistens so, dass ich das dann im persönlichen Gespräch einfach auch versuche aufzulösen und sage, hey, grundsätzlich arbeiten wir mit dem Du, ist das okay,
ja, ne?
Und ich muss sagen, mit der Lösung fahre ich auch immer gut. Und ich habe es tatsächlich im direkten Kontakt, ich glaube, noch nie erlebt, dass jemand gesagt hat, nee, das passt für mich nicht.
Ist ja auch Authentizität für euch von eurer Seite, dass ihr sagt, das sind wir, aber wir gehen damit sensibel um und tasten uns ran. Und ja, da ist ja auch Raum für offenes Gespräch, zu sagen, es passt nicht oder passt für mich sehr gut.
Ja, total.
Ja, ich habe zum Schluss, wir kommen langsam schon zum Ende, noch zwei Fragen an dich. Und welche Tipps hast du an Menschen, die das jetzt hören und vielleicht nicht aktiv in der Kulturtransformation des Unternehmens involviert sind? Aber du hast ja selber gesagt, jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin ist Teil der Unternehmens- und Arbeitskultur. Und du hast ja gerade auch den Begriff Arbeitskultur ganz besonders verwendet. Du hast über Inseln gesprochen. Welche Tipps kannst du Menschen an die Hand geben, um wirklich zum Gestalter ihrer eigenen Arbeitskultur zu werden?
Also vor allem sich selber mit der Frage auseinanderzusetzen, was brauche ich, um gut arbeiten zu können. Ich glaube, das ist so der Start, und das klingt so simpel. Und trotzdem stellt man sich die Frage ganz selten. Also man setzt sich selten wirklich konkret hin und stellt sich die Frage, was brauche ich denn? Weil da können natürlich manchmal für einen selber auch Überraschungen drin stecken oder schon einfach auch eine Richtung, in die es gehen kann. Das ist so das eine, was einen persönlich betrifft. Ich finde aber, wir haben ja, oder unser Arbeitsalltag ist geprägt von Begegnungen mit Menschen. Eigentlich ja immer. Wir sind immer in der Interaktion mit einer anderen Person. Und das ist ja auch das, was Kultur ausmacht und auch Arbeitskultur. Und aus meiner Sicht ist Wertschätzung ein ganz zentrales Thema. Also den Menschen und die Arbeit dahinter zu sehen und das eben auch anzuerkennen. Und ich finde, mit Wertschätzung, da kann jeder so viel erreichen. Und das ist für einen selber immer ganz, ganz wenig, was man tut. Und für denjenigen, der die Wertschätzung empfängt, kann das halt den Tag verändern. Und wenn wir manchmal gefragt werden, ja, aber womit können wir denn starten? Dann kann es manchmal auch so simpel sein, einfach mal seine Lieblingskollegin zu nehmen, seinen Lieblingskollegen und dem einfach mal zu sagen, weißt du, ich schätze an der Zusammenarbeit mit dir XYZ. Und das einfach mal bewusst anzugehen und einfach mal zu gucken, was passiert. Denn ich hatte letztens eine Situation, und das ist sicherlich hat auch mit Wertschätzung zu tun, dann einfach mal jemanden zu fragen, wie geht's dir und wie war dein Arbeitstag? Und ich im beruflichen Kontext dann jemand gesagt hat, boah, das hat mich schon lange keiner mehr gefragt im beruflichen Kontext. Und ich das auf der einen Seite so traurig fand, weil das für mich so alltäglich ist und für mich so dazugehört. Und ich auch in dem Gespräch richtig gemerkt habe, was das mit dieser Person gemacht hat, weil das ja auch von meiner Seite einfach Interesse war der Person gegenüber.
Ja.
Und ich glaube, das sind einfach so kleine Sachen, mit denen man so viel bewirken kann. Und das braucht halt nicht viel. Und das kann ich jeden Tag tun. Und wir arbeiten ja auch immer mit dem Statement Arbeitskultur, Fragezeichen, kannst du, Ausrufezeichen, weil wir einfach immer sagen, das können wir alle, jeder, jeden Tag aufs Neue. Und das fängt im ganz Kleinen an.
Das ist ja fast schon das perfekte Abschlussstatement. Vielen, vielen lieben Dank. Aber jetzt kommen wir zur fast wichtigsten Frage des Tages. Wo kann man mit euch in Verbindung treten? Du hast gerade vorhin, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, schon mal gesagt, ihr habt was ganz Tolles in eure Gegend gebracht. Erzähl uns, wo trifft man euch an? Wie kann man mit euch in Verbindung treten?
Ja, also wir haben, vielleicht kennt der ein oder andere, der es jetzt hört, das Big and Growing New Work Festival. Das ist ein Festival, das ganz individuell gestaltet wird in verschiedenen Städten Deutschlands. Und wir haben das 2023 ins Ruhrgebiet gebracht zum ersten Mal. Und das war super cool und hat uns mega viel Spaß gemacht. Und das wird es auch im nächsten Jahr wieder geben. Aber wir haben gesagt im April, hey, jetzt ist das so gut gelaufen. Jetzt haben wir Menschen zusammengebracht, New Work Begeisterte, Interessierte. Wie können wir die irgendwie weiterhin auch zusammenbringen und eine Plattform für Kommunikation und Austausch schaffen? Und es gibt jetzt einmal pro Quartal gibt es ein New Work Meetup. Und wir hatten Ende September 1 mit dem Schwerpunkt Arbeitskultur ist meine Basis für und hatten quasi ein Panel mit Expertinnen vor Ort. Das war super cool. Und das nächste wird Anfang Dezember stattfinden zum Schwerpunktthema mentale Gesundheit und New Work, also was das auch miteinander zu tun hat. Ja, und wir freuen uns natürlich immer total, wenn wir da auch neue Menschen kennenlernen, wenn neue Menschen Lust haben, da vorbeizuschauen. Das auf der einen Seite natürlich, wenn man uns persönlich treffen möchte, aber ansonsten jederzeit total gerne über LinkedIn, also Verena Rustemeyer oder Christian Schulz oder auch über SubU, da gibt es auch eine Unternehmensseite. Wir haben einen Newsletter, den verschicken wir alle 2 Wochen freitags. Da kann man natürlich sich auch abonnieren. Und das sind, glaube ich, so die gängigen Sachen. Wir haben natürlich auch eine Website. Also es gibt ganz unterschiedliche Kanäle. Wir sind auch auf Instagram unterwegs unter
für jeden was dabei, egal genau. Welche Richtung,
für jeden was dabei.
Woher die Person kommt, da ist irgendein Kanal dabei. Und die sind natürlich auch alle in den Shownotes verlinkt. Muss sich jetzt keiner irgendwie Notizen machen und wieder zurückgehen und es nochmal hören. Natürlich also alles gut. In den Shownotes verlinkt.
Dann brauche ich die ja auch gar nicht alle nennen, sondern ich kann sie dir einfach schicken.
Genau, wir werden alles genau dort abbilden. Und ich danke dir an der Stelle ganz herzlich für deine Zeit, deinen Einblick in das Thema Arbeits- und Unternehmenskultur. Und die letzten Worte gehören dir. Was wünschst du dir für die Zukunft der Arbeit? Was wünschst du dir für die Menschen in der Zukunft der Arbeit? The stage is yours, liebe Verena.
Ja, lieben Dank, liebe Steffi. Also erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen und fand es wirklich schön, hier zu sein. Und was ich mir für die Zukunft der Arbeit wünsche, ist letztendlich, dass wir mehr Offenheit haben für diese Themen, mehr Mut, neue Wege zu gehen, dass wir uns trauen, aus der Komfortzone herauszugehen, jeder einzelne von uns, aber natürlich auch Unternehmen, die sich mit den Themen beschäftigen. Und ja, ich hoffe einfach, dass wir alle erkennen, dass wir wahnsinnig viel voneinander lernen können, egal ob das jetzt auf der individuellen, persönlichen Ebene ist, ob das auf Unternehmensebene ist. Und ich immer der Fan davon bin, in den Austausch zu gehen, Menschen miteinander zu verbinden und glaube, dass wir gemeinsam einfach wahnsinnig viel für die Arbeitswelt tun können und alle Arbeitskultur gestalten können und so hoffentlich die Arbeitswelt ein Stückchen besser machen.
Und das macht ihr mit SubU auf jeden Fall. Und es war mir eine große Ehre, dass du heute zu Gast warst.
Vielen, vielen Dank.